Wir sind letztes Mal mitten im Leben von König Josia stehen geblieben. Einem der besten Könige, den Juda je hatte. Der letzte gute König, den sie hatten. Josia war ein junger Kerl, ist mit 8 Jahren zum König gekrönt worden, weil sein Vater ermordet wurde. Und mit 16 Jahren hat er begonnen, eine Reformation einzuleiten in Juda. Und er wollte das Haus Gottes ausbessern lassen. Und wir haben letztes Mal gelesen, dass sie im Zuge dessen das Gesetz gefunden haben. Das Gesetz, das Segen verheißt, wenn sie Gottes Wort treu sind. 2. Könige 23 sind wir, beziehungsweise wir wiederholen gerade 22. Hast du Fragen geguckt, deswegen? Ja. Wunderbar. Bin ich ja glücklich. Dafür habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Genau, sie haben das Gesetz gefunden. Und das Gesetz, das Segen verheißt, wenn sie Gottes Wort treu sind. Und das Fluch verheißt, wenn sie dem nicht gehorsam sind. Und Gott hat ihnen angekündigt, dass er sie rauswerfen wird aus ihrem Land, wenn sie anfangen, Götzen zu dienen. Und dieses Gesetz wird dem König Josia gebracht und es trifft ihn mitten ins Herz. Er hat hier diesen Standard, er sagt, man, so sollen wir leben. Und er sieht natürlich den Unterschied zu dem, wie es in Jerusalem wirklich ausgesehen hat, in der Nation. Und er demütigt sich vor dem Herrn, zerreißt seine Kleider. Und dann schickt er seine Leute zur Prophetin Hulda und befragt sie. Und die sagt, ihr seid zu weit gegangen im Wesentlichen. Ihr seid zu weit gegangen. Dieses Gesetz von Saat und Ernte, was ihr seht, das werdet ihr ernten. Und zumindest als Nation haben sie diesen Punkt überschritten, wo der Herr sagt, nee, es ist genug. Es ist Schluss, es ist der Punkt, wo das Volk eigentlich auch zu weit gegangen war, wo sie mit ihrem Herzen nicht mehr wirklich umgekehrt sind. Wenn wir parallel dazu den Propheten Jeremia lesen, der zu dieser Zeit gedient hat, da sehen wir viel noch von der inneren Geschichte Israels, was Gott wirklich in ihre Zeit, auch mitten in diese Reformationszeit eigentlich hineinspricht. Und wir sehen, dass die Herzen des Volkes nicht wirklich ehrlich umgekehrt sind. Da war viel äußere Reformation ohne innerliche Transformation da. Und das ist immer ein Problem. Gott ist nicht interessiert an äußerlicher Religiosität, auch nicht in unserem Leben. Es geht ihm nicht darum, dass wir in die Kirche rennen, dass wir christliche T-Shirts tragen, den Fisch am Auto haben. Es geht ihm wirklich um unser Herz. Wo ist unser Herz wirklich? Mit ihm. Wir können hier in der Gemeinde sitzen und so weit weg sein von ihm. Das Volk war zu weit gegangen, aber das gilt natürlich nicht für Individuen. Sehen wir am Beispiel von König Josia. Die Prophetin sagt, ja, dieses Gericht wird über das Volk kommen, Gott wird das Volk richten. Es wird aus diesem Land rausgeworfen werden, aber erst nach dir. Josia. Und so richtet Gott richtet sein Volk als Nation, aber der Einzelne kann noch immer umkehren, kann noch immer Gnade finden. Und ich finde das faszinierend, was der König Josia als Reaktion darauf tut. Und da schließen wir jetzt an, im Kapitel 23, in Vers 1. Und der König sandte hin, und man versammelte zu ihm alle Ältesten von Juda und von Jerusalem. Und der König ging ins Haus des Herrn hinauf, und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, und die Priester und die Propheten und alles Volk, vom Kleinsten bis zum Größten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Und der König stand auf dem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in den Bund ein. Also dieser Bund, dem Herrn nachzufolgen, wie Jesus es sagt, was Gott von uns will, ist, dass wir ihn lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Darum geht es ihm. So wie wir es hier lesen, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und wenn wir ihn lieben, das Resultat davon wird sein, wer mich liebt, der wird mir gehorchen, sagt Jesus. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist eine Verheißung, wenn wir unser Herz wirklich auf ihn richten. Und so schloss er diesen Bund, dem Herrn nachzufolgen. Und das ganze Volk trat in den Bund ein und sagt, ja, das ist richtig, so sollen wir leben, wie es in dem Gesetz geschrieben steht. Wir wollen mit dabei sein. Es imponiert mir an Josia. Wie hättet ihr gehandelt, wenn ihr eine Prophetie bekommt und der Herr euch sagt, es ist eh zu spät, ich werde richten? Wie hättet ihr reagiert? Hättet ihr gesagt, nur dann ist eh egal, es kommt eh nicht auf mich drauf an? Wie hättet ihr reagiert? Das ist ein interessanter Gedanke, ne? Manche Christen jammern immer, dass die Welt immer schlechter wird. Und Jesus wird sowieso wiederkommen, um zu richten. Und das stimmt. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Aber wie reagieren wir drauf? Sagen wir, es wird eh alles schlechter, wir können eh nichts tun. Es geht mich nichts an, ziehen wir uns zurück. Werden wir träge? Mich spricht das an, was Josia hier tut. Er sagt, trotz dieser Prophetie, obwohl Gericht kommt und ich es nicht mehr ändern kann, möchte ich mein Bestes geben. Und ich werde den Herrn suchen mit ganzem Herzen und ich werde sein Werkzeug sein, heute, in dieser Zeit. Wer weiß, vielleicht kann ich noch ein paar Leute mit mir mitreißen. Vielleicht kann ich noch das Gericht ein paar Jahre hinauszögern. Aber ich will den Herrn trotzdem suchen. Und das ist unsere Aufgabe als Christen. Der Prophet Jeremia schreibt sogar an die Vertriebenen schon in Babylon. Und er sagt ihnen, ihr müsst 70 Jahre dort bleiben. Das ist beschlossen vom Herrn. Ihr werdet in der Gefangenschaft bleiben. Aber er sagt, suche der Stadt Bestes. Dort, wo Gott euch hingestellt hat, seid ein Licht. Seid Zeugen. Ich denke an das Gleichnis von den Talenten, wo der Herr verreist in ein fernes Land und seinen Knechten Talente anvertraut. Und er sagt, wirtschaftet, bis ich wiederkomme. Und nicht alle haben es getan. Manche haben es getan, waren beschäftigt, haben diese Gaben, diese Talente eingesetzt, die sie zur Verwalterschaft bekommen haben. Und es hat Frucht gebracht, als der Herr zurückgekommen ist oder bis der Herr zurückgekommen ist. Aber dann war auch der, der nichts getan hat, der gesagt hat, puh, ist eh egal, der Herr kommt eh wieder. Und der Herr hat ihn zurechtgewiesen, oder? So eine Herausforderung an uns. Was tun wir in schweren Zeiten? In Zeiten, wo alle jammern. Ich glaube, wenn die Welt am Finstern ist, scheint das Licht am hellsten. Und ich schätze es an Josia, dass er sagt, und trotzdem, ich werde dem Herrn nachfolgen. Egal, was passiert. Nicht mal, ob er erfolgreich ist oder nicht. Er wusste es nicht. Und kurzfristig sah es so aus, aber auf lange Sicht gesehen war er nicht erfolgreich. Prophet Jeremia hat geweint, als das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt wurde. War der weinende Prophet. Wir wissen nicht, ob sich irgendeiner bekehrt hat auf seine Predigt. Aber trotzdem, wir wissen nicht, was die Frucht sein wird. Aber Gott belohnt uns nach unserer Treue. Sagt, ihr seid treu. Ihr folgt mir nach. Ihr wirtschaftet mit euren Talenten. Ihr sucht mich mit ganzem Herzen. Und ich glaube, Gott kann Großes tun. Ich persönlich bin überzeugt, dass Gott uns hier in Europa noch eine Chance geben wird, bevor Jesus wiederkommt. Ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht biblisch belegen, aber viele spüren das. Viele, die auch als Missionare hier nach Europa, hier nach Deutschland kommen. Viele spüren das, dass Gott dabei ist, etwas zu tun. Und ich glaube, Gott ist gnädig und ich glaube, er wird uns nochmal eine Chance geben. Aber Leute, selbst wenn nicht, selbst wenn Jesus morgen wiederkommt und es Schluss ist und das Gericht kommt, will ich heute aktiv sein für ihn. Und will ich ihn heute suchen mit ganzem Herzen und ihm dienen mit ganzem Herzen und verfügbar sein für ihn. Gott belohnt uns für unsere Treue. Und wir wollen der gute und treue Knecht sein, wenn er wiederkommt. Vers 4. Und der König befahl dem hohen Priester Hilkia und den Priestern zweiten Ranges und den Hütern der Schwelle aus dem Tempelraum des Herrn alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Das ist ein schlimmer Abschnitt jetzt eigentlich, der hier folgt, wo aufgezählt wird, was sie alles rausschmeißen aus dem Tempel. Wir sehen, wie zugemüllt der Tempel mit Götzen war. Es ist eigentlich unvorstellbar. Wir können auch ein bisschen verstehen, warum es den guten Königen zuvor nie wirklich gelungen ist, es permanent zu reinigen. Da war so viel da an Götzendienst, so viel an Götzentempeln und sogar Altären für Götzen in dem Tempel des Herrn. Und dann hatten sie noch diese Höhen überall verstreut. Das Volk Israel ist schlimmer geworden als die Nationen, die der Herr vor ihnen vertrieben hat. Und so schmeißen sie das alles hinaus aus dem Tempelraum des Herrn selbst. Die Geräte für den Baal und die Aschera. Götzen des Erfolgs, des Wohlstands, der Fruchtbarkeit, die mit Sex angebetet wurden. Und sie schmissen all diese Geräte raus, den Playboy-Kalender und was da sonst noch an Geräten für den Baal und die Aschera darum gestanden und rumgehangen ist in dem Tempel. Ganzen Mist. Alles, was falsch war, alles, was nicht zu Gott passt. Dann verbrannte er sie außerhalb Jerusalems in den Terrassengärten am Kidron und ließ ihren Staub nach Bethel bringen. Schafft sogar den Staub weg aus Jerusalem. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende. Und die Könige von Juda, die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten von Juda und in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer darbrachten und die, die dem Baal, der Sonne und dem Mond und dem Tierkreisbild, Astrologie, haben sie von den Aramäern gelernt wahrscheinlich, und im ganzen Heer des Himmels Rauchopfer darbrachten. Und er brachte die Aschera aus dem Haus des Herrn hinaus. Auch die stand da drin, diese perverse Göttin. Auch ihr Bild stand im Tempel drin. Und er brachte sie hinaus nach draußen vor Jerusalem in das Bachtal des Kidron. Und er verbrannte sie im Bachtal des Kidron und zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. Tempelberg, wer schon mal in Jerusalem war von euch, dann geht es runter in das Kidrontal und auf der anderen Seite den Ölberg hoch. Und da sieht man heute noch die ganzen alten Gräber unten im Tal und den ganzen Berg hinauf, auch modernere Gräber. Haben diese Götzen zermalmt zu Staub und warf den Staub auf die Gräber. Das Ganze unrein gemacht. Tote, Gräber, das war natürlich unrein im jüdischen Denken. Und ich mag das an Josia, der hat volle Sache gemacht. Ne? Ich glaube, der Grund, warum das Volk immer wieder so leicht zurückgefallen ist in den Götzendienst, ist, dass die Reformatoren vor ihm nicht immer ganze Sache gemacht haben. Ja, die haben die Götzen rausgeräumt und haben diese Götzentempel vielleicht umgewidmet zu einem Aldi oder sonst irgendwas, aber die Gebäude sind noch gestanden. Und dann war es für die nächste Generation, für den nächsten König, wenn der dem Herrn untreu war, leicht, haben sie gesagt, oh, räumen das alte Zeug einfach wieder rein. Es waren schöne alte Gebäude, die wollten sie nicht einfach niederreißen. Aber Josia sagt, nee, ich lasse gar nichts stehen, ich zermalme es zu Staub. Wie Jesus es gesagt hat, wenn es was in deinem Leben gibt, was ein Götze ist, und was ist ein Götze? Etwas, was an Gottes Stelle steht in deinem Leben, was eine Konkurrenz wird zu Gott, was dir wichtiger wird als Gott. Etwas, was dein Leben bestimmt. Der Herr will allein unser Leben beherrschen und kontrollieren. Also alles, was ein Götze ist. Jesus sagt, was dich zur Sünde verführt, das hau ab, schneid es ab und wirf es weg. Ohne den Absender drauf zu schreiben. Ohne Adresse, ohne Retourschein. Wirf es weg. Na, wir können manchmal sagen, oh, genug mit dem Zeug, ich werde mir diesen Film nicht mehr angucken, den stellen wir jetzt ins Regal. Nee, wirf es weg. Schneid es ab. Zermalm es, wie der Josia es getan hat. Lass den Götzen erst überhaupt nicht über. Lass keine Tür offen, das Zeug wieder zurückzuholen. Ihr kennt es, oder? Wir haben in unserem geistlichen Leben starke Zeiten und dann schwächere Zeiten. Zeiten, wo wir geistig einfach stark ist, wo uns nichts was anhaben kann. Und dann haben wir Zeiten, wo wir schwach sind. Und wo die Versuchung so, oh, da steht das Ding im Regal, vielleicht zieht es mich doch wieder dorthin. Und das ist, wo es uns dann aufs Maul haut, oder? Wir müssen es abschneiden. Wir müssen die Tür ganz zumachen, es erst gar nicht in unsere Nähe lassen. So wie ein Alkoholiker erst gar nicht vorbeigehen darf bei einer Kneipe. So diese alten Strukturen, das ist, was Josia tut, diese Götzenstrukturen in unserem Leben niederreißen und zermalmen. Was immer das für dein Leben bedeutet. Das kann ein Film sein, der im Regal steht und der auf dem Schrott muss. Das kann ein Fernseher sein, der aus dem Haus muss. Das kann eine Internetverbindung sein, die gekappt werden muss, was immer es ist. Das kann die Tankstelle sein, wo Hefte rumstehen, die nicht gut sind für deine Augen. Und du sagst, ich werde nimmer da vorbeifahren. Ich plane meine Route auf dem Weg zur Arbeit anders. Was immer das in deinem Leben bedeutet. Oder für euch Frauen vielleicht hier dieses Kleid, was im Schaufenster hängt und oh, du begehrst das immer, diese Habsucht und du weißt genau, ich soll es eigentlich nicht ausgeben. Du sagst, nee, ich gehe dann immer vorbei. Dummes Beispiel jetzt. Aber ich vertraue darauf, dass der Herr euch das persönlich macht. Was immer diese Struktur ist in eurem Leben, wir müssen das ganze Ding niederreißen. So wie in den Sprüchen steht, ich habe das gerade gelesen in meiner stillen Zeit, wo die Weisheit spricht eigentlich und sagt, geh erst überhaupt nicht in das Haus oder in die Nähe eines Hauses einer Ehebrecherin. Erst gar nicht in die Nähe, erst gar keine offene Tür, erst gar nicht irgendwo eine Möglichkeit zu haben, in Versuchung zu kommen. Das ist der weiseste Schritt eigentlich, so weit wie möglich das ausschalten. Wir kriegen noch genug Versuchungen in unser Leben sowieso. Aber diese Struktur, diese Versuchungsstruktur, diese Götzenstruktur niederzureißen, zu zermalmen, die Tür zuzumachen. Das ist, was Josia hier macht. Vers 7. Und er riss die Häuser der Tempelhurer nieder, die sich im Haus des Herrn befanden, in denen die Frauen Gewänder für die Aschera webten. Er hat es niedergerissen, hat es nicht stehen gelassen. Und er ließ alle Priester aus den Städten Judas kommen und machte die Höhen unrein, wo die Priester Rauchopfer dargebracht hatten, von Geber bis Beersheba. Und er riss die Höhen der Dämonen nieder, die am Eingang des Tores Josuas, des Obersten der Stadt, waren, auf der linken Seite, wenn man zum Stadttor hineinkommt. Die Höhen der Dämonen. Ich finde das interessant. Götzendienst ist was Dämonisches. Paulus schreibt an den Timotheus, 1. Timotheus 4, über Lehren von Dämonen. Irrlehren, falsche Lehren, da ist was Dämonisches dahinter. Da sind geistliche Mächte dahinter. Das ist nicht einfach nur irgendeine Philosophie, die plötzlich ping in die Existenz gekommen ist oder wo irgendein schlauer Mensch plötzlich irgendeinen Einfall hatte. Nee, das ist gesteuert hier von dämonischer Aktivität. Und wir müssen das zerstören. Wir reißen diese Festungen nieder mit dem Wort Gottes. Wir bringen es unter den Gehorsam von Jesus Christus, sagt der Paulus. Aber das sind geistliche Mächte dahinter. Ich glaube, Götzen dieser Welt. Ich meine, schau dir Leute an, die alkoholsüchtig sind oder sexsüchtig oder erfolgsüchtig oder habsüchtig, wonach immer die süchtig sind. Ich glaube, das ist mehr als das, da ist halt Alkohol. Nee, ich glaube, da steht was dahinter. Der Feind hakt da mit ein, er kennt unsere Schwächen, er beobachtet uns. Und der Feind und seine Freunde, die haken da mit ein. Und sie sehen, okay, bei dir ist es die Habsucht. Hier, der Plasmafernseher im Schaufenster. Bei dir ist es Pornografie, hier das Ding. Bei dir ist es Eifersucht oder Tratsch. Und er beobachtet uns. Und dann hakt er ein in diesen Dingen und stellt uns die Versuchungen in den Weg. Ja, bei dir ist es Alkohol. Ich schicke dir ein paar schlechte Freunde über den Weg, die dich verführen. Und wir können das oft nicht wirklich, zumindest ich habe nicht immer diese Unterscheidung, wo ich sage, das ist vom Feind und das ist menschlich. Ich meine, unser geistlicher Kampf ist oft so vermischt, ne? Mit weltlichen Dingen, mit Menschen. Menschen lassen sich von Gott gebrauchen oder dem Teufel gebrauchen. Direkte Versuchung. Können wir schlecht unterscheiden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass ein ganzer geistlicher Kampf dahinter ist. Jemand, der alkoholsüchtig ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist nicht einfach, dass der alkoholsüchtig ist, da ist ein geistlicher Kampf dahinter. Der muss mitgekämpft werden. Wir müssen für die Person beten. Es reicht nicht zu sagen, okay, jetzt machst du einen Entzug irgendwo und dann passt es. Oder gehst zu einem anonymen Alkoholiker und das war's. So aus menschlicher Kraft. Wir haben dann eine Methode, wie du frei werden kannst. Nee, das sind geistliche Mächte, wo Freisetzung passieren muss. Er riss die Höhen der Dämonen nieder, die am Eingang des Tores Josuas, des Obersten der Stadt, waren, auf der linken Seite, wenn man zum Stadttor hineinkommt. Doch durften die Priester der Höhen nicht auf dem Altar des Herrn in Jerusalem opfern, sondern nur noch vom ungesäuerten Brot inmitten ihrer Brüder essen. Erinnert euch dran, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass es Höhen gab für Götzen. Die haben sie niedergerissen und diese Götzenpriester haben sie umgebracht, so wie es im Gesetz verlangt war, wenn ein Priester oder irgendein Prophet aufsteht und sagt, lasst uns vom Herrn abfallen. Das war sein Todesurteil. Aber dann gab es auch Höhen, Anbetungsstätten, wo sie den Herrn angebetet haben. Das war auch falsch, aber sie haben sozusagen einen falschen Gottesdienst zum richtigen Gott eingerichtet. Und diese Priester haben sie offensichtlich nicht umgebracht, aber sie durften auch nicht mehr Dienst tun im Tempel. Sie haben gesagt, okay, ihr dürft noch mit essen, ihr müsst nicht verhungern, aber Gott will euch nicht mehr so gebrauchen als Diener im Tempel. Ihr habt es verspielt, sozusagen durch euren falschen Götzendienst. Und manchmal können wir uns unbrauchbar machen durch unsere Kompromisse oder unsere Sünden in einem gewissen Sinn. Vers 10, und er machte das Tophet unrein, das heißt so viel wie Gespei oder Gräuel oder Gräuelstätte, das im Tal Ben Hinnoms lag, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter, dem Moloch, durchs Feuer gehen ließ. Also dieses Scheusal oder dieses Gespei war eine Götzenstätte eben zu dem Moloch hier, ne? Moloch. Im Tal Ben Hinnom, im Hinnom-Tal, das war das Tal auf der anderen Seite von Jerusalem. Es war das Tal, und wahrscheinlich hat es zu dieser Zeit begonnen, wo Josia diese Götzenstätten unrein machen wollte und sie begonnen haben, den ganzen Schrott dort reinzuwerfen. Das Hinnom-Tal ist bekannt geworden als die Müllhalde von Jerusalem, wo das Feuer ständig gebrannt hat, wo sie ihren Müll verbrannt haben. Das war das Tal, wo sie diesen Götzen geopfert haben, ihre Babys, und diese Babys verbrutzeln haben lassen in diesen Armen dieser Bronzestatuen. Und das verunreinigt Josia hier. Das Hinnom-Tal, das Wort Gehenna kommt davon, das Wort, was bildlich für Hölle verwendet wird im Neuen Testament. Wenn Jesus von Hölle spricht, verwendet er meistens eben dieses Bild, sagt im Prinzip, ihr werdet auf die Müllhalde dieses Universums geworfen. In Gehenna, dort wo das Feuer ohne Unterlass brennt. Und er schaffte die Pferde ab, die die Könige von Juda der Sonne zur Ehre aufgestellt hatten, am Eingang des Hauses des Herrn, bei der Zelle Netan, Melechs, des Hofbeamten, die im Pavarim waren, und die Sonnenwagen verbrannte er mit Feuer. Also er schafft alles völlig weg, er hebt sich die nicht auf und sagt, hey, tolle Wagen, was für ein wunderbares Kunstwerk. Er sagt, nee, weg damit. Und die Altäre, die auf dem Dach des Obergemachs des Ahas waren, die die Könige von Juda gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn gemacht hat, riss der König nieder und zertrümmerte sie, und er warf ihren Staub ins Bachtal des Kidron. Und der König machte die Höhen unrein, die vor Jerusalem zur Rechten des Berges des Verderbens waren, die Salomo, der König von Israel, für Astarte, das Scheusal der Sidonier, und Chemosh, das Scheusal Moabs, und Milkom, den Gräuel der Söhne Ammon, gebaut hatte. Hatte für seine heidnischen Frauen diese ganzen Götzenplätze und Tempel errichtet in Jerusalem und direkt um Jerusalem herum. Und er zertrümmerte die Gedenksteine und hieb die Ascherim um und füllte ihre Städte mit Menschenknochen, was wieder unrein war. Er hat es völlig unbrauchbar gemacht für den Götzendienst. Also könnt ihr euch vorstellen, wie tief Juda gefallen ist. Wir kriegen hier so einen kleinen Schnappschuss. Die haben Götzen vor den Toren, Götzen in den Toren, Götzen vor dem Tempel, Götzen in dem Tempel, Götzenbilder auf den Dächern oben im Königshaus, überall Götzen. Wie gesagt, schlimmer als die Nationen, die vor ihnen da waren. Absolute Perversität, absoluter Bankrott, geistlicher Bankrott dieser Nation. Und deswegen hat Gott sie auch gerichtet. Er hat gesagt, hey, es ist noch gnädiger, hier dem ein Ende zu bereiten, als da länger zuzusehen. Vers 15, das ist interessant jetzt. Auch den Altar, der in Bethel war, die Höhe, die Jerobeam, der Sohn des Nebat, gemacht hatte, der Israel zur Sünde verführt hatte, auch diesen Altar und die Höhe riss er nieder, und er verbrannte die Höhe und die Aschera, zermalmte er zu Staub und verbrannte sie. Also Josia nicht nur in Jerusalem, sondern er geht jetzt auch hinaus und er geht zu Bethel, auch diese alte Anbetungsstätte, wo Jerobeam, der König des Nordreiches, hier ein Gegenheiligtum errichtet hat. Also er geht über sein Herrschaftsgebiet sogar hinaus und fängt an, diese Götzenstätten niederzureißen. Vers 16. Und als Josia sich umwandte und die Gräber sah, die dort in den Berg waren, da sandte er hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern holen, verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn auf diese Weise unrein nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, der diese Dinge damals ausrief. Erinnert ihr euch noch an diesen Kerl? 1. Könige 13 haben wir diese Geschichte. Als König Jerobeam diesen Götzenaltar aufrichtet. Da lesen wir: Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird dem Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. War 225 Jahre zuvor. Nennt Josia beim Namen. Erfüllte Prophetie. Und jetzt sehen wir die Erfüllung hier in 2. Könige 23. Vers 17, und er sagte: Was ist das da für ein Steinmal, das ich sehe? Und die Männer der Stadt sagen zu ihm: Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda gekommen ist und diese Dinge, die du getan hast, über dem Altar von Bethel ausgerufen hat. Wer weiß, was auf diesem Grabstein draufgestanden ist. Hat denn Josia seine Aufmerksamkeit erregt? Wer weiß, vielleicht stand drauf, das ist der Prophet, der gegen den Altar prophezeit hat, dass ein König namens Josia ihn niederreißen wird und Menschengeweine verbrennen wird. Ups. Da sagte er: Lass ihn liegen, niemand soll seine Gebeine bewegen. Haben sein Grab nicht verunehrt oder die Totenruhe gestört. Und so rettete er seine Gebeine zusammen mit den Gebeinen des Propheten, der aus Samaria gekommen war. Erinnert euch an den alten Knacker, der den jungen Propheten hier belogen hat und ihn dazu gebracht hat, dem Herrn ungehorsam zu werden und bei ihm einzukehren, obwohl der Herr gesagt hat, er soll dort nichts essen, in Israel, im Nordreich, nirgendwo einkehren, sondern direkt zurück. Und als Konsequenz davon haben, weiß gar nicht, Löwen oder Bären den jungen Propheten aufgefressen. Und auf jeden Fall, sie haben den alten Propheten mit den Jungen dann begraben im selben Grab. Vers 19, auch alle Häuser der Höhen, die in den Städten Samarias waren, die die Könige von Israel gemacht hatten, um den Herrn zum Zorn zu reizen, beseitigte Josia. Er verfuhr mit ihnen genauso, wie er es in Bethel vollzogen hatte. Und alle Priester der Höhen, die dort waren, schlachtete er auf den Altären und verbrannte Menschenknochen darauf, so wie es prophezeit war. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Also Josia hatte echte Leidenschaft. Hat gesagt, das gefällt dem Herrn nicht, so zu leben, da muss was niedergerissen werden. Und ich hoffe, dass wir auch diese Leidenschaft haben, dass wir Dinge sehen in unserem Land, in unserem eigenen Herzen, vor allem auch, wo wir sagen, hey, das gefällt dem Herrn nicht, das muss raus, das muss niedergerissen werden. Vers 21, und der König befahl dem ganzen Volk: Feiert dem Herrn, eurem Gott, ein Passa, wie in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Denn es war kein Passa gefeiert worden, wie dieses von den Tagen der Richter an, die Israel gerichtet hatten, und alle Tage der Könige von Israel und der Könige von Juda. Sondern erst im 18. Jahr des Königs Josia wurde dieses Passa dem Herrn in Jerusalem gefeiert. In der Parallelstelle in der 2. Chronik, ich glaube Kapitel 25, wird fast ein ganzes Kapitel gewidmet für dieses Passafest. Lesen hier, es hat seit der Richterzeit, also seit Samuel, hat es kein solches Passa mehr gegeben. Wir lesen in der 2. Chronik, dass sie über 40.000 Opfertiere geopfert haben. Allein der König Josia hat 30.000 Lämmer und Ziegen gespendet und 3.000 Rinder für dieses Opfer, also ein Riesenfest. Und die meisten von den Leuten, die da mitgefeiert haben, haben es zum ersten Mal gefeiert. Wahrscheinlich. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Fest war? Sie haben Götzen rausgeschmissen, haben das Haus gereinigt. Und als nächstes sagt Josia, lasst es uns füllen, jetzt mit den richtigen Dingen. Mit dem richtigen Gottesdienst. Und so ist es auch in unserem Leben. Der Mist muss raus, aber was mindestens genauso wichtig ist, dass wir unseren Tempel, und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, jeder einzelne von uns, dass wir es füllen mit wahrem Gottesdienst, mit wahrer Gemeinschaft mit Jesus. Es reicht nicht, dass wir sagen, hey, ich möchte dem Götzen dann immer nachlaufen, meiner Karriere, der Unzucht, dem Ruhm, dem Mercedes. Ich gebe diese Dinge auf, Herr, wenn du das nicht willst. Aber was noch viel wichtiger ist, dass wir unser Leben mit ihm füllen, dass wir sagen, ja, Herr, ich habe meine Karriere, das war mein Götze, dafür habe ich gelebt und ich habe meine ganze Zeit dafür geopfert, meine Familie dafür geopfert, vielleicht sogar. Gott, ich suche mir einen ruhigeren Job. Und ich fange an, diese Zeit, die ich gewonnen habe, nicht auf dem Golfplatz zu verbringen, sondern wirklich mit dir zu füllen, Zeit mit dir zu verbringen. In deinem Wort, meine Gedanken, meine Festplatte mit deiner Wahrheit zu füllen. Und Psalm 119, wie bewahrt ein Jüngling seinen Weg rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Also ich lasse den Mist, aber was wahrscheinlich noch wichtiger ist, ich fülle mein Leben, mein Denken, meine Zeit mit Gott, Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft mit Gottes Volk, mit den Brüdern und Schwestern, gemeinsam Gottes Wort studieren, gemeinsam ihn anbeten. Deswegen ist es so wichtig, was wir hier tun. Das ist Reinheitstherapie für unsere Festplatten da oben und für unser Leben. Vers 24, und auch die Totenbeschwörer und die Wahrsager und die Teraphim und die Götzen und alle Scheusale, die im Land Jude und in Jerusalem zu sehen waren, schaffte Josia ab, um die Worte des Gesetzes auszuführen, die in dem Buch geschrieben standen, dass der Priester Hilkia im Haus des Herrn gefunden hatte. Die Teraphim waren die Hausgötzen. Also sie hatten nicht nur im Jerusalem, im Tempel Götzen und in der ganzen Stadt, sie hatten auch daheim noch ihre kleinen Privatgötzen stehen. Sie waren wirklich verseucht von Götzen. Vers 25, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Vers 26, doch kehrte sich der Herr nicht ab von der großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Juda in Brand war, wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hat, der Großvater von Josia, dieser böse König, der zwar am Ende seines Lebens persönlich sich bekehrt hat und umgekehrt ist, aber die Nation Israel in einer absoluten Abkehr von Gott zurückgelassen hat. Vers 27, so hatte der Herr gesagt, auch Juda will ich von meinem Angesicht entfernen, wie ich Israel entfernt habe, und ich will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt habe, Jerusalem, und das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Also Gott wird das Volk richten, aber er schenkt Josia Gnade, weil er umgekehrt ist. Das Volk ist leider nicht wirklich umgekehrt mit ihrem Herzen. Josia ist von ganzem Herzen umgekehrt, aber nicht das Volk. Und ich glaube, das Problem dabei war, das, was wir im Vers 21 lesen. Josia befahl dem ganzen Volk, feiert dem Herrn, euren Gott, ein Passah. Wir können wahre Geistlichkeit nicht befehlen. Wir können vielleicht äußerliche Umkehr befehlen oder dass die Menschen äußerlich religiös werden. Ist oft genug passiert in der Kirchengeschichte, wo die Kirchen gesagt haben, wenn du nicht im Gottesdienst kommst, dann wirst du bestraft. Ich denke an Calvin und Genf. Also man kann Leute zwingen, äußerlich religiös zu sein. Leute tun das, wenn sie sonst Nachteile kriegen in ihrem Leben, aber du kannst wahre Geistlichkeit, wahre Nachfolge, wahres Herz für Gott kann man nicht durch Gesetze regeln oder durch Vorschriften. Das braucht ein Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen brauchen wir auch in unserer Zeit und wir in unserem Leben mehr als nur eine äußere Umkehr. Wenn wir rein gesetzlich rangehen und sagen, ja, ich erkenne, das ist Mist hier, da sündige ich gegen Gottes Wort und das schneide ich jetzt ab und ich versuche jetzt aus eigener Kraft mein Leben zu reformieren und ein guter, braver, religiöser Christ zu werden, das verändert mein Herz nicht. Das ist nur halbe Sache. Das bringt es nicht wirklich, weil nur der Herr kann unser Leben wirklich Bestand geben. Wir müssen unser Leben füllen mit echter Beziehung mit ihm, mit wahrer Geistlichkeit. Und was wir tun müssen, irgendjemand hat mal gesagt, was du zuerst tun musst, ist einen Kreis um dich herum malen und dann zum Herrn auszuschreien und zu beten um Erweckung innerhalb dieses Kreises. Das ist, was wir brauchen. Wir müssen zum Herrn ausschreien und sagen, Herr, gib du mir dein Herz, erwecke du mein Herz. Herr, ich möchte Leidenschaft haben für dich, wie Josia das hatte. Herr, ich möchte mit ganzem Herzen zu dir umkehren. Gib mir einen Hunger nach dir. Gib mir einen Hunger nach deinem Wort, dass es brennt auf meinem Herzen. Gib mir einen Hunger, dich zu kennen. Dass meine stille Zeit echte Beziehung wird und nicht nur absitzen von irgendeiner Zeit, weil ich denke, ich muss das gesetzlich runterbiegen. Dass ich in die Gemeinde komme, um dich zu feiern, um dir zu begegnen, nicht als Tradition. Dass ich Abendmahl feiere mit ganzem Herzen, mich wirklich zurückerinnere an das, was du getan hast. An die Befreiung von meiner Sünde. Das ist, was wir in Abendmahl tun. Das Passa war Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Sie haben sich daran erinnert. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Die Befreiung von unserer Schuld. An seine große Liebe für uns. Und dass es wirklich echt ist. Und wir müssen zum Herrn ausschreien, Herr, wirk in meinem Herzen, schenk mir Erweckung. Und dann können wir weiter beten und wenn es bei uns angefangen hat zu brennen, Herr, unsere Gemeinde, Herr, gib uns einen Hunger nach deinem Wort als Gemeinde. Gib uns dein Herz für die Verlorenen. Gib uns dein Herz, dich zu suchen, dich anzubeten. Herr, entzünde uns. Und dann, wenn wir als Gemeinde brennen, dann können wir anfangen zu beten und sagen, Herr, unsere Stadt. Grünstadt, Jesus, lass dein Feuer fallen auf Grünstadt. Und wenn Grünstadt brennt, können wir für unser Bundesland beten, für Rheinland-Pfalz. Und wenn das für Jesus brennt, können wir für Deutschland beten und für die ganze Welt. Aber da fängt es an. Es fängt an bei uns. Und es fängt an wirklich mit Gebet. Das ist so wichtig. Ist so wichtig, was ihr Frauen jeden Montag hier tut. Das ist der Motor für Erweckung. Nicht äußere Reformation, nicht, dass wir Programme erfinden und sagen, wir müssen uns reformieren, wir müssen mehr das, wir müssen mehr das. Ja, wenn das ein Resultat ist aus unserer Beziehung mit dem Herrn und der Herr uns da führt, dann ist es gut, dann ist es okay. Aber so viel in der Kirche heutzutage ist zu Programm geworden. Und die Leute suchen nach Programmen. Nach Willow Creek, ja, die machen das so. Und da gibt's Brownsville, die sind eh schon wieder fast ausgestorben. Das ist vorbei, die Welle, aber die haben eine Methode. Und dann, wie heißt der eine, der ein Buch nach dem anderen? Gemeinde mit Vision und Leben mit Vision und Gebet mit Vision. Rick Warren, genau, auch lauter Methoden. Und es, wie gesagt, wenn der Herr dich führt, eine Methode anzuwenden, dann preis dem Herrn, aber rennen von einer Methode zur nächsten und sagen, hey, das brauchen wir und da verändern wir uns und das klappt alles nicht. Was wir zuallererst tun müssen, ist, wir müssen auf unsere Knie, wir müssen ausschreien. Herr, erwecke du mein Herz. Erwecke du meine Gemeinde. Und ich sage euch eines, wenn der Herr uns erweckt, dann brauchen wir keine Bücher mehr zu lesen über Leben mit Vision. Da werden wir so voller Vision sein und wir werden keine Theorie mehr studieren müssen über, wie man evangelisiert. Wir werden vom Herrn reden, es wird aus uns raus sprudeln. Und nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Und wir können viel profitieren von diesen Dingen. Aber wenn wir kein Herz dafür haben, dann ist es Äußerlichkeit. Dann habe ich einen großen Kopf und ich weiß theoretisch, wie ich über Jesus reden kann, aber wenn ich kein Herz habe, das zu tun, was bringt das ganze theoretische Seminar? Und ich kann 100 Bücher lesen über Leben mit Vision. Wenn der Herr mein Herz halt bewegt, dann ist es theoretische Vision und theoretische Vision ist Wunschdenken eigentlich. Da passiert überhaupt nichts. Und ich kann 10.000 Methoden lernen, wie die bei Willow Creek es angehen und Menschen für Jesus erreichen wollen, aber wenn da der Geist nicht drin ist, werden wir ausbrennen mit diesen Dingen. Wir brauchen echte Erweckung und die fängt im Herzen an. Und das fängt mit Gebet an, dass wir zum Herrn ausschreien. Oder wie heißt es, ich glaube Jeremia oder was heißt, wenn mein Volk zu mir ausschreit, dann werde ich ihr Land heilen. Wo steht das? Steht bestimmt in der Bibel, ne? Ich weiß, dass es in der Bibel steht. Wenn sie mich von ganzem Herzen suchen, dann werde ich ihr Land heilen. Das ist der Schlüssel. Also wir brauchen echte Erweckung. Lass uns dafür beten und es fängt bei uns an. Und die übrige Geschichte Josias und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda? In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, gegen den König von Assur hinauf an den Strom Euphrat. Und der König Josia zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn bei Megiddo, als er ihn sah. Und seine Knechte führten ihn auf einem Wagen tot von Megiddo fort und brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Begräbnis. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König anstelle seines Vaters. In der zweiten Chronik im Kapitel 35 in der Parallelstelle sehen wir, dass der Herr offensichtlich zu dem König von Ägypten gesprochen hat und ihm gesagt hat, er soll hinaufziehen und diesen Krieg führen. Und er sagt ihm Josia, hey, der Herr hat zu mir gesprochen, halt dich da raus. Das ist nicht dein Geschäft, das ist nicht deine Sache. Steck deine Nase da nicht rein. Das ist was, was von Gott kommt und Josia wollte nicht hören. Es war so ein Problem und das kann oft auch unser Problem sein. Josia hat seine Nase in eine Sache reingesteckt, die ihm eigentlich nichts anging. Tun wir das manchmal. Stärke von Josia war, dass er leidenschaftlich war. Er war ein Reformer, er ist rumgezogen, hat Tempel niedergerissen, über sein Herrschaftsgebiet heraus. Er hat so gebrannt für den Herrn. Und oft ist unsere Stärke auch gleichzeitig unsere Schwäche. Er war so, hat gesagt, oh, der Ägypter will er durchziehen, ich stelle mich dem entgegen. War so seine Begeisterung. Und wenn deine Persönlichkeit so veranlagt ist, dass du jemand bist, der viel Vision hat und der weiß, okay, und das will ich für den Herrn bewegen und das will ich niederreißen und zack, 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 zack. Wenn wir nicht gut auf den Herrn hören, kann es uns passieren, dass wir in Dinge reinrennen, wo wir eigentlich nichts zu tun haben. Damit, dass wir uns Dinge aufhalsen und Projekte, die eigentlich nicht vom Herrn sind. Auf der anderen Seite, Kontrast dazu wäre eine Persönlichkeit, die eher so ist, oh, bequem, vielleicht eher so pastoraler Typ irgendwie, Gemeinschaft, hey, unsere kleine Familie. Und das ist eine wunderbare Gabe. Wenn du eine Gabe hast, dass Menschen sich wohlfühlen. Aber du brauchst auch Vision. Es gibt auch eine Zeit, es umzusetzen. Und eine Vision ohne einen Plan und ohne konkrete Schritte ist wieder frommes Wunschdenken. Da passiert gar nichts. Und du kannst die Gabe der Barmherzigkeit haben, das ist wunderbar. Wenn du mitweinen kannst mit Geschwistern, die in Not sind. Auf der anderen Seite kann auch das eine Schwachheit sein. In bestimmten Situationen wo Menschen keine Barmherzigkeit brauchen, wo der Herr den Finger auf den wunden Punkt bei Menschen legt und sagt, hey, da gehe ich jetzt damit um und da will ich jetzt, dass du dein Leben in Ordnung bringst. Und der Herr lässt zu, dass du dein Leben an dem Punkt an die Wand fährst, dass du die Konsequenzen deines Kompromisses spürst. Und wenn du da dann jemanden hast, der so barmherzig ist, dass er dem alle Konsequenzen wegnehmen will und oh, hast schon wieder Schulden gemacht, da, ich bezahle es für dich und oh Mann, die Polizei hat dich erwischt, hier ist die Kaution und hat so eine Barmherzigkeit und der Herr sagt, hey, kümmere dich um den anderen. Ich will, dass die Person da aufwacht. Und so ist es mit, wir könnten Beispiel über Beispiel, jeder von uns hat seine eigene Persönlichkeit und jede Persönlichkeit hat eine Stärke in sich, aber auch eine Schwäche. Und Weisheit ist zu lernen, was ist die Stärke, was ist das Positive und auch zu lernen, okay, wo bin ich schwach? Dass ich zum Beispiel, wenn ich so ein Aktivist bin und einer bin, der, dass ich auf den Rat von anderen höre und erstmal frage, Leute, was denkt ihr? Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns gemeinsam dem Herrn suchen. Renn ich in irgendwas rein oder Gott, ist das was, wo du uns Einheit gibst im Geist, wo wir gemeinsam vorangehen? Was immer das für euer Leben bedeutet, ich bete, dass der Herr euch das konkret macht. Was für dich persönlich bedeutet, für deine Persönlichkeit. Aber hier, das war die Schwäche in der Stärke von Josia, dass er in was reingelaufen ist, was nicht sein Business war eigentlich. Aber, steht auch in der zweiten Chronik, ich gucke gerade mal, ob ich das finde, die Zusammenfassung von Josia. Wir haben das schon hier gelesen, dass es keinen König wie Josia gab. Und wir lesen hier in 2. Chronik 35, dass sogar Jeremia ein Klagelied angestimmt hat über den König Josia. Und das Volk hat getraut. Der letzte gute König. Letzte Reformator. Von jetzt an geht es wieder nur bergab. Und wir nehmen seinen Sohn noch mit, dann haben wir das Kapitel fertig gemacht. 23 Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate in Jerusalem. Oh, oh, das ist immer schlecht. Da wissen wir schon, in welche Richtung das geht, wenn einer nur so kurz regiert. Und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jirmeias aus Libna. Und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Also ein gottesfürchtiger Vater garantiert noch keinen gottesfürchtigen Sohn und genauso umgekehrt. Es ist ein Wechselbad. Hier einmal so, einmal so. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan haben. Also nicht sein direkter Vater, aber sein Großvater zum Beispiel und die Vorfahren, die nicht dem Herrn gefolgt sind. Und Pharao Necho setzte ihn in Ribla im Land Hamat gefangen, sodass er nicht mehr König in Jerusalem war. Und er legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und 1 Talent Gold auf. Tonnenweise Schwermetall hier. Oder Edelmetall ist es eigentlich, ne? Und der Pharao Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König anstelle seines Vaters Josia und änderte seinen Namen in Joachim. Also von seinem jüdischen Namen, da ist das Wort El, Gott drin. So einen ägyptischen Namen nehme ich mal an, Joachim. Joahas aber nahm er mit sich und er kam nach Ägypten und starb dort. Und das Silber und das Gold aber gab Joachim dem Pharao. Doch musste er das Land schätzen, um das Geld nach dem Befehl des Pharao abzuliefern, vom Volk des Landes, von jedem nach seiner Schätzung trieb er das Silber und das Gold ein, um dem es dem Pharao Necho abzuliefern. Also Steuern. Allseits beliebt. Innerhalb von 3 Monaten geht schon wieder den Bach runter und sie sind versklavt, müssen wieder Tribut zahlen. Das wäre immer so, Götzendienst versklavt, wenn das Volk dem Herrn treu war, waren sie frei, haben sie ihre Feinde beherrscht. Heute würden wir sagen, haben wir die Überhand über das Fleisch, wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht tun. Auf der anderen Seite, wenn sie Gott untreu waren und im Fleisch gewandelt sind, Götzen nachgefolgt sind, diese Dinge Überhand haben nehmen lassen, dann sind sie Sklaven geworden von den Völkern ringsum. Götzendienst versklavt. Deswegen will uns der Herr befreien. Es gibt dieses eine Lied, wir sind frei, dich anzubeten. Ich mag das. Den Herrn anzubeten bedeutet Freiheit. Und das ist wunderbar. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Abend. Wir danken dir für Josia, für das wunderbare Vorbild, was er ist. Und Vater, ich bitte dich, gib du uns etwas von ihm, von dieser Leidenschaft für dich. Herr, dass wir brennen. Herr, dass wir so brennen, dass es rausfließt aus unserem Leben. Das Überfließen deines Geistes aus unserem Leben, Herr. Und Jesus, ich vertraue darauf, dass du uns durch deinen Geist es persönlich machst, wo noch Dinge sind in unserem Leben, in unserem Tempel, die rausgerissen werden müssen und zermalmt werden müssen und abgeschnitten werden müssen. Und Vater, ich bitte dich auch, gib uns ein Herz, dich zu suchen. Gib uns ein Herz zu beten, Herr. Gib uns ein Herz, nach Erweckung zu beten, Herr, zuerst in unserem eigenen Leben. Und Herr, gib uns einen Hunger nach deinem Wort, nach Gemeinschaft mit dir, nach Gemeinschaft mit den Geschwistern. Herr, dass wir uns nicht nur entleeren von dem, was Müll ist, sondern dass wir uns auch füllen mit dir, dass wir voll des Geistes werden. Und dein Wort sagt, werdet voll des Geistes, indem ihr einander singt in Psalmen und geistlichen Liedern, im Lobpreis, Anbetung, deinem Wort, Gemeinschaft. Segne uns, Herr. Stärke uns für den Rest dieser Woche. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Was hat euch angesprochen? Was habt ihr gesehen?